ARD Sounds.
Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Das, was ich vielleicht an Defizit habe, wo ich Zeit verliere durchs Lesen, gewinne ich einfach daran, dass ich die großen Datenmengen schneller auffassen kann und verarbeiten kann, sodass ich das ausgleiche.
Sebastian Hennings, 40 Jahre, Beamter bei der Bundesverwaltung in Osnabrück. Sebastian Hennings ist Legastheniker. Er hat Probleme beim Lesen und Schreiben. Über seinen Schreibtisch gehen jeden Tag Akten mit vielen Seiten Text. Wie schafft er das, sie durchzuarbeiten? Darum geht es in dieser Geschichte und um die Geschichte von Stefan Scherle.
Ich habe definitiv eine Berufung und eine positive Rückmeldung von Schülern, die sehr dankbar waren um einen Lehrer, der mal ein bisschen Verständnis für sie hatte, für ihre Probleme und vielleicht auch die Situation mal anders erklärt hat. Also fachliche Inhalte, reden wir jetzt von Physikexperimenten oder auch vom mathematischen Kontext. Das haben mir die Schüler immer sehr hoch angerechnet.
Stefan Scherle ist ein begeisterter Gymnasiallehrer für Mathe, Informatik und Physik. Auch er ist Legastheniker. Schulaufgaben, Unterrichtsprotokolle, Tafelanschriebe. All das sollte bei einem Lehrer makellos sein. Aber schafft er das? Dass sich Stefan Scherle und Sebastian Hennings für diese Reportage outen, ist keine Selbstverständlichkeit. Zwei andere betroffene Frauen sagen kurzfristig ein Interview ab. Und das, obwohl beide Erfolge im Job vorweisen können. Im deutschen Arbeitsleben wird Legasthenie häufig immer noch als Stigma gesehen und nicht als eine alternative Funktionsweise des Gehirns, die auch Vorteile bringt. 5-11% aller Menschen sind hierzulande von einer Legasthenie betroffen. Mindestens 3 Millionen in Deutschland. Doch im Arbeitsleben ist Legasthenie immer noch ein Tabu. Zu diesem Befund kommt die Professorin Katrin Böttcher von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sie hat mit Betroffenen Interviews geführt.
Das Problem endet ja nicht mit der Schulzeit, sondern das wirft, man kann sagen, einen Schatten ins Berufsleben. Und viele Betroffene haben eben in der Schule gelernt, sich zu schämen. Und sie tragen dann diese Erfahrung auch ins Berufsleben weiter. Und viele sprechen auch zunächst nicht darüber.
Eine vom Portal LinkedIn in Auftrag gegebene Befragung von über 2000 Arbeitnehmern, darunter 300 Legasthenikern, kommt zu folgendem Ergebnis. Nur ein knappes Viertel der Betroffenen spricht im Job über die Legasthenie. Die allermeisten, also 3/4, verschweigen es Kollegen und Vorgesetzten. Sebastian Hennings kann das verstehen. Er hat es selbst lange so gemacht. Und das hat alles nur noch schlimmer gemacht.
Gerade in meinem vorigen Beruf war es so, warum ist da denn wieder was nicht richtig und hier nochmal einbestellt. Man musste dann irgendwie zu sich rechtfertigen und sagen, ja, das sind aber 3 Rechtschreiber und da haben sie ein Komma falsch gesetzt und da sind die Wörter falsch und sehen Sie mal zu, dass wir ein bisschen mehr machen. Und man glaubt das ja zum Teil auch. Man versucht ja dann mehr zu machen, aber es geht halt nicht mehr.
Gleichzeitig sagen bei der Umfrage mehr als die Hälfte der befragten Arbeitnehmer, dass sie sich unsicher im Umgang mit Legasthenikern fühlen. Auch wenn das Thema in der Schule inzwischen bekannt ist. In der Arbeitswelt haben Menschen mit Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten nach wie vor Angst vor Diskriminierung und vor Nachteilen im Job. Diese Angst kennt auch der Lehrer Stefan Scherle.
Die Konzentration, keinen Fehler zu machen, die bringt nichts. Wenn ich mich noch so gut konzentriere, ich mache Fehler. Anstrengend ist eher die Tatsache, es kommt gleich wieder Kritik, wenn ich das jetzt abgebe. Oder anders gesagt, beim Tafelanschrieb, wobei das habe ich abgelegt, es könnte wieder Kritik kommen. Das strengt mich an, diese Angst vor Kritik.
Ich glaube, ein Teil der Führungskräfte bewertet Legasthenie leider immer noch defizitorientiert. Also so nach der Vorstellung, da stimmt was nicht. Und das führt eben auch noch immer schnell zu Fehleinschätzungen, dass jemand zum Beispiel weniger kompetent sei. Diese Wahrnehmung, die hängt doch sehr stark davon ab, wie viel Wissen ich habe, wie viel Sensibilität ich für das Thema habe.
Die Vorgesetzten spielen also eine wichtige Rolle dafür, wie Legastheniker in der Arbeit gesehen werden. Die Chefs können Betroffenen signalisieren, mir sind deine Fähigkeiten wichtiger als deine Defizite. Genau so jemand ist der Chef von Sebastian Hennings bei der Bundesbehörde in Osnabrück. Das merkt er schon bei seinem Vorstellungsgespräch vor 7 Jahren.
Und dann kam ja die Frage, so, haben Sie noch Rückfragen, haben Sie noch irgendwas mitgegeben? Ich sage, ja, wie gehen Sie damit um, dass ich Legastheniker bin? Also ich selber traue mir diese Aufgabe hier zu, ich erfülle ja die Voraussetzungen, ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich habe in dem Bereich ansatzweise in der freien Wirtschaft auch schon gearbeitet, habe aber nur halt dieses Problem, dass ich halt eben mit meiner Rechtschreibung etwas hinterherhänke. Das hat nichts mit Faulheit zu tun oder mit Desinteresse. Und dann sagte jemand, der da in der Runde saß, der auch später dann zu meinem Vorgesetztenkreis gehörte und schmunzelte so ein bisschen und sagte, das ist für mich nicht besonders wichtig. So, ich möchte lieber wissen, dass meine Probleme hier gelöst werden und dass das funktioniert.
Auch wenn man sich einen Legastheniker zwischen Aktenbergen schwer vorstellen kann, Sebastian Hennings ist der richtige Mann für diesen ambitionierten Posten. Er erfüllt als Betriebswirt mit beruflicher Vorerfahrung in der Verwaltung die formalen Voraussetzungen. In der Behörde muss er beurteilen, welche Projekte von den verschiedenen Bundesministerien gefördert werden und welche nicht. Dabei helfen ihm Fähigkeiten, die er im Umgang mit seiner Legasthenie trainiert hat.
Also geht es darum, schon zu bewerten, inwiefern wirtschaftliche Parameter eine Rolle spielen. Das ist mein Steckenpferd, meine Stärke. Und dadurch, dass ich halt den Luxus habe, relativ schnell Zusammenhänge auch zu erkennen, kann man relativ früh intervenieren und auch ein bisschen zielführender sein. Das heißt, also ich habe natürlich eine relativ hohe Erfolgsquote, was die Umsetzung von den Projekten angeht.
Sein Chef vereinbart nach dem Vorstellungsgespräch mit Hennings eine Probezeit. Er will sich absichern, dass Hennings Legasthenie für die Behörde kein Problem ist.
Und dann hat man es tatsächlich relativ praktikabel gehandhabt, dass man mich eingestellt hat und in der ersten Zeit diese besagte Führungsperson mich unterstützt hat, indem er meine Briefe und meinen offiziellen Schriftverkehr kontroll gelesen hat und korrigiert hat für mich. Weil er gesagt hat, ja, das ist für mich ein Aufwand, aber der fängt sich dadurch auf, dass ich von dir halt ein Wissen bekomme, was wir sonst eben nicht hätten.
Auch der Lehrer Stefan Scherle hat keinen einfachen Karriereweg hinter sich. Nach dem Physikstudium arbeitet er in der Entwicklungsabteilung einer großen Firma in München. Stefan Scherle muss viele Forschungsberichte lesen, aber auch wissenschaftliche Papers veröffentlichen. Anfangs erscheint das als perfekter Job. Aber dann passiert das.
Das war wie so eine Panikattacke einmal eines Tages. Ich konnte nicht mehr sitzen bleiben. Ich hatte eine unheimliche Unruhe in mir. Und rückblickend könnte ich sagen, naja, das lag wahrscheinlich daran, dieses ständige Lesen von Papers und das Verschriftlichen der wissenschaftlichen Ergebnisse, was ja doch einen großen Teil ausmacht einer wissenschaftlichen Arbeit. Alleine die Tatsache, eine Doktorarbeit schreiben zu müssen, hat mich davon abgehalten, eine wissenschaftliche Arbeit fortzuführen.
Zu dem Zeitpunkt weiß er noch gar nicht, dass er Legastheniker ist. Aber der Gedanke an die Schreibtischarbeit ist für ihn unerträglich. Der Physiker schult um zum Gymnasiallehrer. Mit den Kindern kann Stefan Scherle umgehen. Der Probeunterricht läuft bestens. Er erklärt so, dass seine Schüler Mathe und Physik verstehen können. Aber seine Tafelanschriebe lassen zu wünschen übrig.
Das war ein Unterrichtsbesuch vom Mathematikseminarlehrer. Dem ist aufgefallen, dass meine Tafelanschriebe mitnichten so aussehen wie das, was ich spreche. Also konkret gesagt, es fehlten teilweise Silben in meinen Worten. Und der hat mich zum ersten Mal, das war ungefähr 95, der hatte zum ersten Mal ins Gespräch gebracht nach dem Motto, haben Sie schon mal über eine Legasthenie nachgedacht? Dieses Wort war mir damals völlig unbekannt.
Den Satz lässt er zunächst auf sich beruhen. Was das bedeutet, erfährt er erst 10 Jahre später, als nämlich sein Sohn auf Legasthenie getestet wird.
Und bei dem Besuch vom Kinderpsychologen in Würzburg war das damals der Fall, wo wir dann auch noch ein Gespräch hatten mit ihm. Und da habe ich gesagt, das ist doch mein Problem. Dann sind wir dann eine kleine Testung durchgegangen und da hat sich ganz klar herauskristallisiert, auch ich bin Legastheniker.
Inzwischen ist Stefan Scherle schon längst Lehrer am Gymnasium in Feuchtwangen. Er ist erleichtert, dass er endlich weiß, woher seine Probleme kommen, beim Lesen und beim Schreiben. Aber obwohl Lehrerinnen und Lehrer Kindern mit Legasthenie einen Nachteilsausgleich gewähren müssen, Zeitzuschläge oder Notenschutz, finden viele Kollegen, ein Lehrer mit Legasthenie, das geht zu weit. In seiner ersten Schule eskaliert die Situation. Anlass ist eine kleine handschriftliche Notiz an einen Kollegen.
Da habe ich mehr oder weniger handschriftliche Informationen an den Kollegen in sein Fach gelegt und ich habe dann rot korrigiert, das wieder zurückbekommen, ohne eine Antwort von ihm. Er hat darauf rot markiert, Kommafehler, vor allem aber Rechtschreibfehler, Groß-Kleinschreibung, Doppel-T, was auch immer so anfällt bei Rechtschreibung. Das hat Stress erzeugt und vor allem auch so, bin ich richtig in dem Beruf? Diese Situation mit diesem korrigiert werden, verbessert werden, darauf hinweisen, das hat mich unheimlich runtergezogen.
Aber Stefan Scherle glaubt an seine Berufung als Lehrer. In den Fächern Mathematik und Physik war er schon in der Schule brillant. Aber mit dem Lesen und Schreiben hat er bis heute ein Problem. Heute, mit 62 Jahren, kann er dazu stehen, wenn er an der Tafel wieder einmal ein Wort falsch schreibt. Seine Schülerinnen und Schüler sehen das lockerer als das Kollegium.
Wenn dann ein Fehler auftaucht, kommt eine Meldung, Herr Scherle, das schreibt man anders. Ich thematisiere es teilweise oder je nach Situation erkläre ich es auch kurz, was eigentlich bei mir oder beim Legastheniker anders ist. Dieser offene Umgang, mir ist aufgefallen, es tut den Schülern gut, der Lehrer ist nicht perfekt. Und auf der anderen Seite befreit es mich davon, diese unnötige Energie darauf zu verwenden, ständig darauf zu achten, fehlerfrei zu arbeiten.
Da ist eben, glaube ich, noch die Herausforderung, dass wir im Grunde noch zunehmend ein Umdenken benötigen in den Unternehmen, um eben dahin zu kommen, dass wir sehen, dass Teams, die unterschiedliche Denkweisen haben, auch besonders erfolgreich zusammenarbeiten können.
Nicht immer nur die Fehler sehen, sondern den Fokus auf die Stärken legen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Katrin Böttcher fordert einen Perspektivwechsel in der deutschen Wirtschaft. Sie hat in Berlin eine Professur für internationales Personalmanagement und forscht zum Thema Legasthenie in der Arbeitswelt. Katrin Böttcher setzt sich dafür ein, dass Menschen, deren Gehirne anders funktionieren, sogenannte Neurodiverse, in Firmen positiver gesehen werden. Als neurodivers werden Menschen mit Autismus, ADHS oder Legasthenie oder Dyskalkulie bezeichnet, die Informationen anders verarbeiten und speichern. Legastheniker hätten nicht nur Defizite, sondern auch besondere Fähigkeiten.
Was Studien gezeigt haben, ist, dass sie besonders gut im visuellen und räumlichen Denken sind, also dreidimensionalen Denken. Viele haben ja auch Herausforderungen erlebt, eben in ihrer schulischen Laufbahn, in ihrem Leben. Und Studien haben auch aufgezeigt, dass sie erhöhte Empathie haben und Teamorientierung. Und ein dritter Bereich, der sich in Studien gezeigt hat, ist die kreative Problemlösung und die Innovationsfähigkeit. Wenn wir in die Studienlandschaft schauen, sehen wir, dass neurodiverse Teams, auch mit Legasthenikern, sehr kreativ, vielseitig und sehr effizient sind bei Problemlösungen.
Einige Firmen setzen deshalb bereits auf neurodiverse Teams. Kollegen mit ADHS oder Legasthenie arbeiten zusammen mit sogenannten neurotypischen Menschen. Eine Vorreiterrolle spielt die holländische Halbleiterfirma ASML mit Sitz in Veldhoven, eines der wertvollsten Tech-Unternehmen in Europa. 30-40% der Mitarbeiter von ASML sind neurodivers. Das erzählt Joost van Loon, der für Inklusion zuständige Personalchef.
Personally, I really believe that if we had only neurotypical colleagues.
Ich persönlich glaube, wenn wir nur neurotypische Kollegen hätten, dann hätten wir nicht diese Position am Weltmarkt. Wir würden nicht diese komplizierten Maschinen entwickeln, die Computerchips fertigen. Wir wären nicht da, wo wir sind, ohne die begabten Menschen mit Legasthenie oder ADHS. Wir brauchen wirklich diese Mischung unterschiedlicher Gehirne, um innovativ zu sein.
ASML wirbt gezielt Mitarbeitende mit Legasthenie, Autismus oder ADHS an. Suchen Chefs etwa einen Legastheniker oder Autisten, um ein ganz spezielles Problem zu lösen, wenden sie sich dafür an eine spezielle Vermittlungsagentur.
So we have several agencies.
Wir arbeiten da mit mehreren spezialisierten Agenturen zusammen. Eine vermittelt zum Beispiel nur Bewerber mit Hörproblemen oder visuellen Einschränkungen. Wenn wir eine freie Stelle haben, kontaktieren wir diese Agentur, so dass sich Kandidaten mit diesem Profil bewerben können. Wenn ein Team mit Menschen zusammenarbeitet, deren Gehirne unterschiedlich funktionieren und man hat einen Legastheniker dabei, kommt man oft zu schnelleren Lösungen, denn dieser Mitarbeiter verarbeitet Informationen anders.
Es gibt bei der Firma Förderprogramme für junge Neurodiverse, die direkt von der Uni kommen. Es gibt ein riesiges Netzwerk mit 1400 Mitarbeitern. Atypical heißt es, in dem Betroffene Erfahrungen austauschen, aber auch über konkrete IT-Lösungen am Arbeitsplatz diskutieren. Personalverantwortliche werden im Umgang mit Legasthenikern und anderen Neurodiversen so geschult, dass sie ihre Einschränkungen, aber auch ihre Stärken besser kennen. Das Ziel der Firma ist eine Unternehmenskultur, in der Menschen sich trauen, über ihre Einschränkungen zu sprechen.
Ich glaube, dass wir eine Kultur haben müssen, in der Menschen mit ihren Kollegen oder Chefs über ihre Legasthenie sprechen können. Das ist wichtig, damit wir ihnen die richtige Unterstützung geben können.
In dieser Halbleiterfirma überlegen die Mitarbeiter zusammen mit ihren Chefs, welche digitalen Tools die Firma für sie als Hilfsmittel beschaffen soll.
If you have dyslexia, yeah, that can be challenging to read all this information.
Es kann für Legastheniker eine Schwierigkeit sein, all diese Informationen zu lesen. Deshalb haben wir eine Software, die ihnen hilft, Texte mit einer Text-zu-Sprache-Funktion zu erfassen. Die Computer lesen die Informationen einfach vor mit dem Sprachsynthesizer. Oder man fragt die KI, einen langen Text auf einer Seite zusammenzufassen, statt auf 20 Seiten.
Also hear from some colleagues with dyslexia that they use AI.
Ich habe auch von Kollegen gehört, dass sie die KI benutzen, um Textbilder zu erstellen. Also sie lassen sich Texte über komplizierte Sachverhalte in Bilder umwandeln. Wir haben auch spezialisierte Trainer, die helfen, wie man die Herausforderungen am Arbeitsplatz am besten bewältigen kann.
ASML gilt als Vorreiter bei der neurodiversen Inklusion. Viele Firmenvertreter kommen vorbei, um sich die neurodiversen Teams bei den Holländern anzusehen. Inzwischen recruiten auch multinationale Konzerne wie SAP, Microsoft oder Ernst & Young gezielt Menschen mit ADHS, Autismus oder Legasthenie, weil sie sich dadurch innovativere Lösungen, bessere Teams und neue Denkansätze erhoffen. Der neue Blick weg von den Defiziten hin zu den besonderen Talenten neurodiverser Menschen erscheint etlichen Konzernen vielversprechend. Hinkt da die deutsche Unternehmenskultur hinterher? Ein Praxischeck bei dem Beamten Sebastian Hennings und dem Lehrer Stefan Scherle. Zunächst ein Blick in die Bundesverwaltung von Osnabrück.
Also ich arbeite in meinem dienstlichen Kontext mit einer Diktiersoftware zum Beispiel. Also brauche ich nicht selber schreiben, kann mir Sachen vorlesen lassen, kann also dieses Defizit, was durch die Legasthenie halt da ist, kompensieren.
Sein Chef unterstützt Sebastian Hennings im Arbeitsalltag und motiviert ihn. Aber wie sieht es in der Bundesverwaltung mit legasthenikerfreundlicher Software aus?
Was das Thema KI angeht, dass einfach Arbeitsprozesse abgenommen werden und dann, wenn ich halt weniger schreiben muss, weil es schon geschrieben ist, wäre es eine Riesenhilfe. Aber da muss man fairerweise sagen, da sind wir natürlich auch noch weit weg, dass das funktionieren kann. Also es ist ja nicht wie im Privatgebrauch. Als Bundesbeamter hat man natürlich noch etwas andere Anforderungen, was Datensicherheit angeht.
Bis Sebastian Hennings eine Spracherkennungssoftware auf seinem Dienstrechner installieren konnte, durchlief er eine Odyssee. Denn das Problem war bis dato völlig unbekannt.
Ich musste ganz viele Vorgesetzte ansprechen, unterschiedliche zuständige Stellen ansprechen, den richtigen wieder benennen. Das ist schon ein gewisser Weg gewesen, um dahin zu kommen.
Praxischeck 2 in Stefan Scherles Gymnasium in Feuchtwangen. Wie legasthenikerfreundlich ist seine Schule? Fast in jeder Klasse säßen inzwischen ein oder zwei Kinder mit dieser Diagnose, sagt der Physiklehrer. Bei Schülerinnen und Schülern mit Legasthenie müssen Lehrer einen gesetzlich verordneten Nachteilsausgleich gewähren. Ist Legasthenie also im Alltag angekommen? Stefan Schierles Bilanz ist durchwachsen.
Es wird mehr oder weniger akzeptiert. Da ist jemand, der braucht eine Zeitverlängerung bei der Schulaufgabe. Aber das Verständnis dafür, was die Beeinträchtigung ist, das wird eher formal nur abgehakt. Es ist ein Legastheniker, wir müssen das berücksichtigen. Da gibt es ein sogenanntes Schulrecht dazu und so wird das im Endeffekt im Lehrerberuf gehandhabt, meiner Meinung nach. Das Verständnis, dass das Kind ja eigentlich auch leidet im Endeffekt, wenn es selber Fehler macht, das ist nicht wirklich da.
In Mathe-Schulaufgaben dürfen ausgeschriebene Zahlen keine Rechtschreibfehler enthalten. Sonst gilt die Lösung als falsch. Warum, fragt sich Stefan Schierle.
Ein Beispiel. Ein Kind, das Million mit einem L schreibt. Ich weiß, dass es die Million meint. Und ob die jetzt mit Doppel-L geschrieben ist oder mit einem L, offiziell dürfte ich den Punkt nicht geben. Ich bin da persönlich eher der Meinung, ich erkenne die Lösung. Die Million ist erkannt, dann akzeptiere ich das als richtig. Das ist allerdings meine pädagogische Entscheidung, über die ich mich einfach in dem Fall über die Vorgaben hinwegsetze.
Natürlich dürfen sich auch in Stefan Schierles Textaufgaben keine Rechtschreibfehler einschleichen. Erst lässt er seine Texte durch ein Softwareprogramm laufen, dann korrigiert sie immer noch seine Frau. Um weniger Text lesen zu müssen, hat der Physiklehrer eine Lösung entwickelt, die zugleich Schüler- und Legasthenikerfreundlich ist.
Warum lasse ich dem Schüler das nicht in dem Moment einfach so in einer Kausalkette stichpunktartig erklären? Beispiel stromdurchflossener Stator erzeugt ein Magnetfeld, dann tauchen die Fachbegriffe auf, es gibt eine Kausalkette, die erkennbar ist und das lässt sich für mich wesentlich besser korrigieren, als wenn ich im Endeffekt diesen Fließtext, wo ich schon beim zweiten Satz nicht mehr genau weiß, was im ersten Satz stand.
Und was das Verständnis seiner Kollegen für die Probleme von Legasthenikern angeht, sieht Stefan Schierle noch immer großen Nachholbedarf.
Es würde helfen, wenn das Kollegium das einfach akzeptiert und vor allem, wenn man sich nicht ständig auch erklären muss, warum man den Fehler gemacht hat. Also mir fällt auf, die Tatsache, jetzt nochmal jemanden wieder zu erklären, warum ich das nicht ganz so gut kann, aber dafür andere Stärken habe, das strengt zum Beispiel an. Also es würde viel helfen, wenn man im Großen und Ganzen ein Verständnis dafür hat, dass es A, eine Behinderung ist, aber B, der Kollege eigentlich seine Fähigkeiten hat und intelligent genug für diesen Job ist.
Immer wieder in Frage gestellt zu werden, obwohl seine Leistungen gut oder sogar herausragend sind, das strengt auch Sebastian Hennings in der Bundesbehörde von Osnabrück an.
Das passiert mir tatsächlich heute noch in der Arbeit, wenn es mal den Punkt gibt. Das sage ich ganz, ganz offen. Wenn Sie etwas Positives haben, eine positive Mitteilung gegenüber jemand anders transportieren, dann ist es dem egal, ob er Rechtschreibfehler hat. Transportieren Sie etwas Negatives oder müssen sagen, das funktioniert nicht, dann gehört sofort, ja, du kannst ja noch nicht mal richtig schreiben. Dann sucht man den schwächsten Punkt für den anderen das Gegenüber. Und das ist bei mir halt immer Rechtschreibung. Das wird immer Rechtschreibung sein. Und natürlich passiert es halt jetzt mit der Diktierlösung weniger. Aber natürlich schreibe ich auch zwischendurch mal eine E-Mail-Antwort in kurzen, selbst getippten Geschichten, weil ich das Kopfhörer nicht aufsetze, ja, dann habe ich einen Rechtschreibfehler dran und dann werde ich wieder angreifbar.
Mobbing im Job. Davon erzählen Menschen mit Legasthenie immer wieder. Auch davon, dass ihre Rechtschreibprobleme mit mangelnder Intelligenz gleichgesetzt werden. Doch inzwischen feiert eine Gegenbewegung die besonderen Fähigkeiten von Legasthenikern. Sie heißt Dyslexic Thinking. Erfolgreiche Prominente wie der britische Koch Jamie Oliver, die britische Astrophysikerin Maggie Adarin-Pocock, namhafte Start-up-Gründer oder Prinzessin Beatrice bekennen sich zu ihrer Legasthenie und sprechen über ihre besondere Kreativität. Die Webseite von Dyslexic Thinking verspricht eine neue Intelligenz, die die Welt aktuell braucht. Sebastian Hennings ist heute 40 Jahre alt. Als Berufseinsteiger hat er seine Legasthenie noch verschwiegen. Inzwischen sieht er sich als Vorreiter für das Thema Legasthenie. Das beginnt beim Kampf um die nötige Software.
Es sind Strukturen geschaffen worden. Jetzt ist es möglich, dass man sagt, oh, es ist ja schon mal für jemanden beschafft worden, eine Softwarelösung aufgrund von Legasthenie. Der Nächste, der kommt, der kann sagen, aufgrund von Legasthenie brauche ich eine Unterstützung. Jawohl, haben wir ja schon mal gemacht.
An die Öffentlichkeit geht dieser Beamte aus der Bundesverwaltung aber auch dafür, dass seine 4-jährige Tochter es in Zukunft leichter hat, sollte auch sie Legasthenikerin sein.
Hätten Sie mir nach meiner Schulzeit mit der Diagnose Legasthenie gesagt, ich werde mal später in der Verwaltung arbeiten und Bundesbeamter werden, dann hätte ich, glaube ich, ganz lange gelacht. Und auch meine Eltern hätten gelacht und jeder andere hätte auch gelacht. Aber dass ich jetzt hier sitze, ist eigentlich das beste Beispiel, dass es nicht unbedingt ein Hinderungsgrund ist, sondern dass es manchmal auf wesentlich mehr aufkommt und auf die Stärken ankommt.